Sie hören die Nachrichtensendung Cut News auf Nova Radio. Die Schlagzeilen.
Kardinal Robert Sara über die Handkommunion. Die Lage im Christenviertel in Damaskus mit Ivo Schürmann, Kirche in Not. Kolosseum in Rom ausgeleuchtet in roter Farbe mit Korrespondentin Sara Dilello. Graubündner Bischof Wunder zieht vors höchste Gericht. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, in der Nachrichtensendung Cut News auf novaradio.ch. Wie Sie gewohnt sind, informieren wir Sie Ende der Arbeitswoche über den katholischen Glauben, sei es aus Vatikan, der Welt, aus Europa oder der Schweiz. Natürlich verbinden wir auch Politik und Kultur in Verbindung mit unserem katholischen Glauben und informieren wir Sie auch über dieses Thema. Natürlich sind wir auch auf Spenden angewiesen, so dass dieser Sender weiter Bestand halten kann, sei es mit dieser Nachrichtensendung oder auch die verschiedenen Nachrichten. Wie Sie spenden können, sei es monatlich oder jährlich, finden Sie auf unserer Webseite www.novaradio.ch. Aus Studio begrüßt Sie der Chefredaktor Davor Novakovic. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, eine Woche ist vorbei. Wir steuern auf das dritte Fastensonntag zu und wir haben heute für Sie zwei Texte vorbereitet und zwei Interviews. Eine wird davon sein, die Lage im Christenviertel in Damaskus. Dort wird sich der Journalistenreferent Ivo Schürmann zur Wort melden und dann später auch noch unsere Korrespondentin aus Italien, Frau Sara Dilello, über die Ausleuchtung roter Farbe vom Kolosseum, was am letzten Samstag stattgefunden hat, weshalb und warum, werden wir von ihr hören. Der erste Text ist: Kardinal Sara warnt vor diabolischen Angriffen auf die Eucharistie. Ziel sei die Zerstörung des Glaubens an die Gegenwart Gottes in der konsekrierten Hostie. Die Handkommunion berge große Gefahr in sich, schreibt der Kurienkardinal. Der heimtückische Angriff des Teufels ziele auf die Zerstörung des Glaubens an die Eucharistie, schreibt Robert Kardinal Sara, der Präfekt der Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung, in einem Vorwort für ein Buch für die Kommunionempfang. Die Angriffe würden das Opfer der Heiligen Messe und die Realpräsenz Jesu Christi in der konsekrierten Hostie betreffen. Satan verbreite Irrtümer und fördere eine eigene Weise der Kommunionsempfang, schreibt der Kardinal in den einführenden Worten für das Buch La Distribution de la Communion sous Mano Profi Storis Virde et Pastorali, Das heißt auf Deutsch die Spendung der Kommunion auf die Hand, historische, rechtliche und pastorale Profile. Die Entweihung der Eucharistie geschehe in erster Linie durch unwürdigen Empfang der Kommunion. Damit seien nicht nur bewusste Sakrilegien gemeint, sondern auch die Empfang der Eucharistie durch Personen, die nicht imstande der Gnade seien oder von Personen, die nicht den katholischen Glauben teilen, also in bestimmten Formen der sogenannten Interkommunion, schreibt Kardinal Sara. Jesus leide nicht nur an der Pronafierung der Eucharistie, sondern auch, wenn er in den Zellen der Gläubigen nicht wirksam werden könne. Dies geschehe, wenn der Glaube an seine reale Gegenwart verloren gehe. Viele Theologen würden heute die Vorstellung von der Realpräsenz lächerlich oder verächtlich machen, obwohl die Dokumente des Lehramts voll davon seien. Hier bringt Kardinal Sara die Frage nach der Handkommunion ins Spiel. Ein Weg, um die Einmaligkeit und die Heiligkeit der Eucharistie zu verlieren, sei, sie wie eine normale Speise zu empfangen. Die Liturgie bestehe aus vielen kleinen Riten und Gesten, welche die Liebe, Ehrfurcht und Anbetung Gottes zum Ausdruck bringen würden. Deshalb sei es angebracht, die Kommunion an die Weise zu empfangen, wie dies in der langen, lebendigen Tradition der Kirche immer geschehen sei, nämlich in Form der knienden Mundkommunion. Ich zitiere, die Größe und die Würde des Menschen kommen ebenso wie seine Liebe zu seinem Schöpfer am besten dadurch zum Ausdruck, wenn er vor Gott kniet, schreibt Kardinal Sara. Ich habe x-mal schon darauf hingewiesen, dass die Gläubigen, die in der Heiligen Messe gehen, nicht die Handkommunion zu sich nehmen sollen, sondern, wie Kardinal Sara schreibt, kniend, denn kniend ist auch Ehrfurcht vor dem Gott. So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, machen wir hier eine kurze Musikpause und dann kommen wir mit dem Interview zurück.
Oh, oh, oh.
Erschütternde Berichte gelangen aus dem Christenviertel in Damaskus. Die Schwester Anni Demercian, die der Kongregation von Jesus und Maria angehört, steht mit der Ostpriesterschaftshilfe-Kirche in Not in Verbindung. Mein Interviewgast ist Herr Ivo Schürmann, journalistischer Referent von Kirche in Not Schweiz. Herr Schürmann, willkommen in der Nachrichtensendung Cut News.
Ja, guten Tag.
Können Sie uns die aktuelle Situation, falls Sie es haben, wie es in Damaskus, vor allem im Christenviertel, aussieht?
Ja, wie Sie bereits erwähnt haben, ist die Situation im Christenviertel, das auch Abtuma genannt wird, aktuell dramatisch. Seit Anfang Jahr hat sich die Situation verschlimmert und der Grund liegt darin, dass das Christenviertel an die umstrittene und umkämpfte Gebiet von Ost-Ghuta angrenzt. Und dort wird, wie man jeden Tag in den Medien hören kann, wird dort erbittert gekämpft zwischen den Regierungstruppen von Assad und den russischen Truppen, die ihn unterstützen, und den aufständischen Rebellen, die gegen das Regime vorgehen. Und diese Auseinandersetzung wird seit Anfang 2018 intensiviert. Und es ist so, dass die Rebellen jeden Tag eigentlich Granaten auf das Christenviertel schießen. Und es gibt manchmal, wie die Schwester Anni gesagt hat, gibt es eigentlich so wie ein Regen von Mörsergranaten, die über das Viertel herunterfallen, und schon fanden auch viele Zivilisten sind dabei ums Leben gekommen. Die Situation ist wirklich momentan sehr dramatisch. Und auch die Friedensgespräche, die eigentlich eine Waffenruhe vorgesehen haben, sind bis jetzt eigentlich nicht eingehalten worden, was natürlich für die betroffene Bevölkerung einer Katastrophe gleichkommt.
Wenn Sie sagen, das Christenviertel steht wirklich zwischen den Fronten, wer beschützt eigentlich die Christen in diesem Viertel?
Ja, ich würde sagen, die Christen sind nicht eigentlich gefährdet, weil sie Christen sind, sondern einfach, weil sie unter dem Schutz stehen vom Regime Assad und den russischen Truppen, die ihn unterstützen, und auch vom Iran. Und das ist ein bisschen die Ausgangslage. Eigentlich ist die Regierung Assad natürlich bestrebt, verloren gegangene Gebiete wie Ost-Ghuta, das in den Händen der Rebellen ist, zurückzuerobern oder wieder zu besetzen. Auf der anderen Seite tun die Rebellen alles, damit sie das Regime möglichst schwächen oder von der Regierung kontrollierte Gebiete zurück oder einnehmen können. Und das ist eigentlich die Ausgangslage, wie wir sie jetzt aktuell haben.
Wenn Sie von den Rebellen sprechen, ist das die Freie Syrische Armee oder ist es Garderias?
Ja, es ist schwierig zu sagen, wer das genau ist. Es sind verschiedene Gruppierungen, die dort kämpfen. Man weiß es nicht im Detail. Der IS ist, es sind einfach zum Teil radikal islamistische Gruppen, die mit aller Macht versuchen, das Regime Assad zu stürzen. Es gibt dort verschiedene Strömungen. Es gibt Gemäßigte, die einfach mehr Demokratie wollen, aber es gibt auch islamistische Gruppen, die natürlich das Kalifat errichten möchten. Und es ist halt ein Zusammenschluss von verschiedensten Gruppen, die zwar unterschiedliche Ideen und Ideologien haben, aber sie kämpfen gemeinsam mit dem Ziel, Assad zu stürzen. Und das ist eigentlich das Ziel, das sie alle verbindet. Ob das jetzt IS ist oder Al-Qaida oder die Freie Armee, die sich gegen Assad stemmen.
Wie sieht die humanitäre Lage aus?
Die humanitäre Lage in Ost-Ghuta ist dramatisch. Dort kann man eigentlich, der vereinbarte Waffenstillstand wurde nicht eingehalten und Ambulanzen und Hilfsgüter, die eigentlich schon bereit standen, dorthin zu kommen, konnten nicht gehen, weil einfach weiter geschossen wurde. Und man konnte das Risiko nicht auf sich nehmen, dass die Hilfe, die Leute, die helfen wollen, dass sie dorthin gehen. weil das ist Gebiet, wo man hinkommt. Aber natürlich, solange dort auch Granaten hinfallen und man nicht sicher ist, ob Granaten einen treffen in das Haus, wo man wohnt, bleibt die Situation natürlich angespannt. Und auch die Helfer, die dort Hilfe leisten, die sind natürlich, haben es schwierig. Aber vor allem leiden natürlich die Zivilisten darunter, die bis Ende 2017, Ende des letzten Jahres, sehr gehofft hatten, dass endlich Frieden kommt nach diesen vielen Jahren des Krieges. Und es sah wirklich danach aus, dass sich dieser Frieden einstellen wird. Aber leider haben die ersten Monate jetzt gezeigt, dass das eine trügerische Annahme war, die sich bis jetzt nicht bewahrheitet hat.
Welche konkrete Aufgabe können Sie, die Ostpriesterhilfe, also Kirche in Not, in den Ostguta bzw. im Christenviertel vornehmen? Wo können Sie helfen?
Ja, in Ostguta hilft die Kirche in Not nicht, weil es ist eigentlich rein muslimisches Gebiet, wo es keine Christen hat. Aber im Christenviertel in Damaskus dort helfen wir, wo es nötig ist, mit der Lebensmittelhilfe, oder wir unterstützen auch, wir bezahlen auch Mieten, wo es, wenn die Leute das nicht selbst bezahlen können, und wir unterstützen die Kirche mit Messstipendien oder Ordensschwestern, damit sie ein Einkommen haben und wirken können. Und das sind so die wichtigsten Dinge, die jetzt während des Krieges oder während den Kriegshandlungen vorgenommen werden müssen. Wir tun alles, damit die Leute, die christlichen Führer vor Ort bleiben und trotz der Gefahr und den schwierigen Situationen eigentlich in ihrer Heimat ausharren können, weil uns ist es sehr, sehr wichtig, dass die Leute dort bleiben können, dass das Christentum weiterhin in Syrien und auch in Damaskus präsent ist, weil das Christentum besteht dort seit rund 2000 Jahren. In der Apostelgeschichte liest man, dass die Christen bereits, also die Nachfolger Jesu bereits in Damaskus waren, und das ist uns ein Anliegen und das wollen die Menschen auch, damit sie dort bleiben können, und wir haben in diesem Sinn eigentlich in den letzten Jahren, kann man sagen, seit 2011, seit dieser Krieg ausgebrochen ist, haben wir mehr als 25 Millionen Schweizer Franken für Hilfe ausgegeben und für Medikamente, auch Kleider. Und jetzt im Winter sind natürlich Kleider sehr wichtig, aber eben auch Ausbildungsprogramme für Priester oder Ordensschwestern, und damit diese auch ein würdiges Leben haben können.
Weshalb denken Sie oder können Sie dazu sagen, wie Sie die öffentlich-rechtlichen Anstalten im deutschsprachigen Raum informieren über den Christenviertel? Warum in den Medien kommt es gar nicht vor, nur Ostguta?
Ja, das stimmt. Ihre Bemerkung ist zutreffend. Man findet wenig Hinweise, dass die Situation auch in Damaskus selbst nicht unproblematisch ist. Und ich vermute, das ist wirklich meine persönliche Meinung oder meine Annahme, ich vermute einfach, dass der Assad bei uns nicht den besten Ruf genießt, und auch die russischen und iranischen Truppen, die ihn in seiner Mission unterstützen, dass es auch sehr, sehr viel Skepsis stößt. Und bei uns hat, also in der Schweiz hat man oft die Tendenz, dass man ihn als Diktator tituliert, der eigentlich zu Unrecht an der Macht ist oder mit einer falsch gemeinten Legitimation hantiert, und ist man sehr, sehr vorsichtig und skeptisch, was dann die Berichterstattung über ihn ist. Aber nichtsdestotrotz, unabhängig jetzt davon, ob er legitim an der Macht ist oder nicht, oder ob er abtreten soll oder so, geht es uns einfach darum, den Zivilisten und vor allem den Christen zu helfen. Das Politische, darüber lässt sich natürlich immer streiten, und aus unserer Sicht sind wir Ihnen dankbar, dass Sie als Radio uns die Chance geben, darüber zu berichten, dass das den Christen auch weiterhin in vielen Orten in Syrien und vor allem auch in Damaskus nicht gut geht und dass sie auf unsere Hilfe angewiesen sind.
Immer gerne. Können Sie, oder anders gesagt, haben Sie ein Konto eingerichtet für die Christen im Damaskus, wo unsere Hörer allenfalls spenden können?
Ja, ich glaube, am einfachsten ist es, wenn man einfach auf die Homepage von Kirche in Not geht und dort gibt es gleich auf der Homepage gibt es einen Spenden-Button, also wo man anklicken kann, dass man spenden möchte. Sonst, ich kann Ihnen kurz das Spendenkonto angeben, der Post von Kirche in Not, das ist 60-17-200-9. Aber auch für andere Fragen zu führen oder wie man konkret helfen kann oder für Projekte kann man unsere Homepage konsultieren, www.kirche-in-not.ch oder uns auch telefonisch erreichen unter 041 410 46 70.
Wir werden den Link freischalten, auf jeden Fall auf unserer Webseite. Die letzte Frage betrifft jetzt nicht Syrien, sondern am 17. Juni letztes Jahr haben wir über den Wiederaufbau in der Nivene-Ebene gesprochen und möchten wir gerne auch darüber wissen, wie der Aufbau vorangeht.
Der Aufbau der zerstörten Häuser in der christlichen Ninive-Ebene im Irak verläuft erfreulich positiv. Jeden Tag werden mehr Häuser fertiggestellt. Mittlerweile sind schon wieder 35% der Vertriebenen durch den IS vertriebenen Bevölkerung zurück. Und knapp sind 3000 Häuser renoviert und bewohnbar. Insgesamt wurden 13.000 Häuser durch den IS zerstört und darunter auch etliche Kirchen und Klöster. Und wir Kirche Not tut sehr viel, damit das wieder aufgebaut und bewohnbar gemacht wird. Und diese Zahlen zeigen eigentlich, dass auch viele irakische Christen an eine Zukunft im Irak glauben, was sehr, sehr erfreulich ist und auch unser Hauptanliegen ist. Wir wollen wirklich, dass Christen in ihre ursprünglichen, in diese Ninive-Ebene zurückgehen können und dort leben können. Die Ninive-Ebene, wir wissen es aus dem Alten Testament, ist natürlich für uns sehr wichtig und für die Christen. Und von dem her tun wir wirklich alles, damit sie dort eine Zukunft haben können. Gleichwohl muss man einschränkend sagen, dass die politische Situation auch im Irak noch nicht absolut sicher ist. Es gibt immer noch die offene Frage, die Kurden wollen unabhängig werden von der Zentralregierung in Bagdad und verfolgen daher eine Strategie der Unabhängigkeit, die momentan ein bisschen auf Eis gelegt ist. Und die Christen befinden sich ein bisschen im Sandwich. Es ist eben so, dass die Christen während der Zeit des Exils, wo sie vor dem IS flüchten mussten, im irakischen Kurdengebiet in den Städten Erbil und Sulaymaniyah Zuflucht gefunden haben und dort eigentlich wohlwollend aufgenommen worden sind und eigentlich in der heutigen Zeit loyal gegenüber den Kurden sind. Gleichzeitig erwartet auch die Zentralregierung aus Bagdad, dass die Christen loyal zu Bagdad sind und in dieser Situation muss man sehr, sehr diffizil vorgehen, also vorsichtig vorgehen, damit man keine der beiden Seiten vor den Kopf stößt und man das möglichst friedlich und für alle Seiten passabel eigentlich hinter sich bringen kann. Denn die Christen sind eine kleine Minderheit und haben insofern sind sie wirklich angewiesen auf unsere Unterstützung, auf die Unterstützung von außen. Aus diesem Grund hat Kirche in Not auch wieder 5 Millionen Schweizer Franken kürzlich bewilligt, die in den Wiederaufbau fließen. Und dies ist nur möglich, wir können das nur machen, weil wir auf treue Wohltäter uns stützen können, die uns bei dieser Hilfe im Rat unterstützen. Und dafür möchte ich Ihnen allen danken, die uns dabei unterstützen. Herzlichen Dank.
Herr Schürmann, danke für die Ausführung. und ich wünsche Ihnen noch eine gesegnete Fastenzeit.
Vielen Dank Ihnen auch. Danke.
Das war Herr Ivo Schürmann, journalistischer Referent von der Ostpriesterhilfe Kirche in Nordschweiz. Nun machen wir, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, hier eine kurze Musikpause und dann kommen wir mit dem nächsten Thema wieder zurück. Am letzten Samstag war der Kolosseum in Rom sowie in einige andere Kirchen in Italien mit blutrotem Licht ausgeleuchtet. Aus welchem Grund wird uns unsere Korrespondentin Frau Sara Di Lello darüber berichten? Hallo Sara, herzlich willkommen in der Nachrichtensendung Cut News.
Hallo Davo, danke, dass ich wieder bei euch sein darf.
Zu Beginn möchte ich dich gerne fragen, aus welchem Grund wurde das Kolosseum in rotem Licht ausgeleuchtet?
Der Vatikan möchte gerne zeigen, dass eben Kolosseum ist in der Geschichte ein Ort des Todes, ein Ort, wo viele Menschen gestorben sind in der Römerzeit. Und ich denke, dass man mit dieser Veranstaltung rotes Licht im Zeichen des Blutes und im Zeichen Martyriums auch heute im Krieg und in der Zerstörung der Menschheit in Syrien und in anderen Teilen unserer Welt immer noch stattfinden. Und um zu zeigen, dass man eben Veränderung braucht, dass man Mitgefühl hat mit den Leuten, die eben verfolgt werden, Glaubensverfolgung. Und was meine Meinung noch dazu steht in der heutigen Gesellschaft, ist der Unterschied zwischen Glaube und Religion. Und ich denke, dass man heute dem Glauben entsprechend leben sollte. Und ich denke, dass das rote Licht im Kolosseum ein Zeichen dafür ist.
Hast du in Erfahrung bringen können, aus welchem Grund an diesem Datum, den 24. Februar, das Kolosseum ausgeleuchtet ist, oder ist es zufällig an diesem Datum geschehen?
Ich muss dir ehrlich gestehen, ich habe auch mal einige Zeitungsannoncen oder im Internet recherchiert, aber ich konnte nicht finden, warum gerade der 24. Februar. Aber der Papst Franziskus meinte, dass eben im Februar sehr viele Leute gestorben sind durch Religionsverfolgung.
Im deutschsprachigen Raum, also in deutschsprachigen Medien, wird nichts über die Christenverfolgung berichtet. Wie sieht es in Italien da?
Ich meine, gelesen zu haben, dass es eben Christenverfolgung ist, weil eben die Leute zum Teil den Tod gefunden haben, die an der katholischen Religion glauben. Wie ich vorher gemeint habe, es geht um Glaube generell, nicht nur um katholischen Glauben, aber christlichen Glauben. Aber wer an Jesus glaubt, ist verfolgt.
Zwei Fragen zum Schluss. Am Sonntag wählt Italien das neue Parlament. Die erste Frage ist, vielleicht interessiert es jemanden, vielleicht auch nicht, wie sieht es mit Silvio Berlusconi aus? Könnte er wieder Ministerpräsident werden?
Ob er das wird, hoffe ich nicht, aber ich denke, dass es grundsätzlich möglich wäre, weil
Mitte-Rechtsbündnis.
Ja, also Berlusconi hat eine Richtung gefunden, weil hier die Politik ziemlich bunt aussieht. Jeder wechselt so, wie er will, wie er morgens das T-Shirt wechseln könnte oder das Hemd. Berlusconi meinte, er könnte weiterhin seine Politik uns vorschreiben. Ich bin der Meinung, dass wir Kirche, wir kleine Kirche, wir Bürger müssen was verändern. Und um was zu verändern, müssen wir eigene Dinge tun, müssen reinschauen in uns und versuchen, eigene Wege zu gehen. Ich selber möchte gerne der Politik und meinem Glaube eins werden lassen, weil die Grundregeln des Lebens und der Gesellschaft, der Moralität gegenüber, heute kann man nicht davon reden, aber ich wünsche mir, dass jeder Mensch hier im Leben, egal in welcher Nation oder Religion, für das Leben stimmen. Und ich denke nicht, dass Berlusconi das kann, weil er eben auch mit den anderen, allen Parteien, schon mit den Gesetzen, die schon Fakt sind, die Fakten, die wir heute leben in der Gesellschaft, sind nicht fürs Leben, sondern für den Tod. Sprechs Abtreibungen, sprechs Sterbehilfe, die Schulen werden mit der Theorie des Genders weitergeleitet und so weiter. Ich denke einfach, dass man Neuigkeit bringen muss und nicht eine neue Neuigkeit, sondern wieder herrufen, was wichtig ist für uns. Und das ist das Leben. Und Jesus ist das Leben. Deswegen denke ich, dass wir die Fahne erheben sollen, wo Gott uns gezeigt hat. Eben durch den Tod Leben zu widerrufen. Und das kann man nur, indem man wirklich in sich selbst hineinschaut.
Es gibt in Italien eine Bewegung, die sich Il Popolo della Famiglia nennt. Kannst du in kurzen Grundzügen sagen, wer das sind und was sie im Programm vorbringen möchten, allenfalls auch im Parlament?
Il Popolo della Famiglia wird von Mario Adinolfi geleitet. Er ist ein Journalist und führt La Croce, das ist eine Zeitung im katholischen Glaube. Er hat angefangen mit dem Family Day und gegen die Gesetze des Genders. Er möchte gerne all die Punkte in Gesetz einbringen, die fürs Leben sind. Also gegen Abtreibung, gegen Sterbehilfe, gegen Kinder kaufen, eben durch die Gebärmutter, weiß gar nicht, wie man das ausdrücken kann auf Deutsch.
Das ist die Leihmutter.
Die Leihmutter, genau, danke, Davor. Und er möchte gerne auch, dass die Frauen, die sich für die Familie entscheiden, um Kinder zu kriegen und die Kinder auch zu erziehen, 1.000 Euro im Monat bekommen. Aber es gibt auch noch andere Sachen, die wichtig sind, wie eben die Leute, die von anderen Ländern kommen, um die Afrikaner vom Meer und sind ja dort gestorben, weil sie versucht haben zu flüchten. Und das ist ja in ganzen Europa passiert, aber in Italien wurden sie durch die Gesetze festgehalten. Und das möchte er auch nicht. Wir wollen schon, dass sie geholfen werden, aber die kann man auch helfen im eigenen Staat und nicht, dass sie hierher kommen müssen und auch nicht so verfolgt werden, dass sie im Wasser untergehen.
Wie haben Sie Chance, die 3%-Hürde zu überschreiten?
Ich denke, dass wir alle, die wir glauben und am Leben halten und am Leben glauben, denke ich einfach, dass wir alle ihn wählen müssen, weil die anderen alle gegen das Leben sind. Und ich denke, dass wenn wir alle zusammenhalten, sind wir schon über 3%.
Das war Sara Di Lello aus Italien. Sara, danke dir noch einmal für diese Ausführungen und bis zum nächsten Mal und Gruß nach Italien.
Ich danke dir, Davo. Ich entschuldige mich immer noch für meine leeren Sätze, die ich eben auf deutscher Sprache überlegen muss.
Kein Problem. Hier machen wir eine kurze Musikpause und dann kommen wir mit dem letzten Teil unserer Nachrichtensendung Cut News wieder zurück. So, das war's.
Aber ich habe heute, es war schlimm, glaube ich.
Nein, ein paar Sachen muss man noch schneiden, vor allem das aber sonst war es gut.
Thank you.
zuletzt noch eine Nachricht hier aus der Schweiz, genauer aus dem Kanton Graubünden. Bischof Hunder zieht vors höchste Gericht der Schweiz. Die staatlich-katholische Landeskirche Graubünden unterstützt seit 5 Jahren einen Verein, für den sowohl Verhütung als auch Abtreibung kein großes Problem darstellt. Jetzt wehrt sich Bischof Hunder vor Gericht. Das titelt die katholische Nachrichtagentur portalkat.net. Der Kurbischof Vitus Hunder möchte mit Hilfe des Bundesgerichtes der Schweiz verhindern, dass die staatlich-katholische Landeskirche Graubünden finanzielle Unterstützung an einem Verein gibt, für den Abtreibung eine legitime Option darstellt. Dies berichtet die Luzerner Zeitung. Bereits im Jahr 2012 hat der Corpus Catholicum das Parlament der katholischen Landeskirche Graubünden den umstrittenen Beschluss gefasst, die Schwangerschaftsberatungsstelle Adebar jedes Jahr mit 15.000 Franken zu unterstützen. Der Verein hält sowohl Verhütung als auch Abtreibung für legitim. Bischof Vitus Hunder hat jetzt genug von den Machenschaften der Landeskirche und sieht sich in der Religionsfreiheit verletzt. Bistumssprecher Giuseppe Gracia, der das Konstruktum Landeskirche kritisiert, erklärt, dass gegenüber kat.net das Bistum Chur erhofft sich von Bundesgericht Rechtssicherheit. Statt die katholische Kirche anhand ihrer eigenen Organisationsform als Bistum zu anerkennen, mit Pfarreien und Bischof, hat der Staat in einigen Schweizer Kantonen eine Art Klon der katholischen Kirche geschaffen. Die Landeskirche, die sich katholisch nennt. Dieser Klon sollte für das Original die Kirche Steuern eintreiben und dabei helfen, kirchliche Angaben zu erfüllen. Für Gracia ist dieses staatlich veranlasste Experiment aus dem Ruder gefallen. Der Klon kann im Ernstfall machen, was er will. Er nennt sich zwar weiterhin katholisch und handelt im Namen der katholischen Kirche, kann jedoch Organisationen wie Adebar mitfinanzieren, deren Tätigkeit und Grundwerte nicht zu vereinbaren sind mit den Grundwerten der katholischen Kirche. Da es sich um einen staatlichen geschaffenen Klon handelt, ist es die Verantwortung des Staates, dass der Klon sich an Folgendes hält: keine Einschränkung der Religionsfreiheit der katholischen Kirche, keine Verunklärung der Grundwerte und Kernbotschaften der katholischen Kirche im öffentlichen Raum, das Glaubenszeugnis der katholischen Kirche im Allgemeinen und im Besonderen hinsichtlich des Lebensschutzes, der menschlichen Würde von der Empfängnis an, darf nicht unterminiert und unglaubwürdig gemacht werden. Keine Übernahme der Deutungshoheit über das, was katholisch genannt werden kann oder über das, was den Wert der katholischen Kirche entspricht. Diese Deutungshoheit kommt allein der katholischen Kirche selber zu. Hier ist eben das Problem, dass die Gemeinden oder eben in diesem Fall Landeskirche auch im Kanton Bern solche Sachen veranlassen und niemand kann sie kontrollieren, nicht mal der Bischof kann sie daran hindern, solche Sachen zu unternehmen. Daher ist es richtig, dass der Bischof vor Bundesgericht geht, und wir hoffen, dass das Bundesgericht jetzt endlich mal einsieht, dass das nicht der Sinn der Sache ist, was man hier macht. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir wünschen Ihnen einen gesegneten dritten Fastensonntag. Wir hören uns wieder in einer Woche und wünschen Ihnen in jedem Haushalt Gottes Frieden. Aus dem Studio verabschiedet Sie Davor Novakovic.